Ja, wir haben mit einem wunderbaren Vers aus Psalm 91 im Rahmen der Einsegnung mit diesem Psalm begonnen, unter dem Schutz des Höchsten, so wird der überschrieben. Wir haben gelesen, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ein wunderbarer Vers. Welcher Vater, welche Mutter wünscht sich das nicht für seine Kinder? Und ich glaube, es ist ein sehr passender Vers für eine Einsegnung. In der Vorbereitung habe ich mich mit dem ganzen Psalm beschäftigt und habe gestaunt, was da alles drinnen steht. Und ich möchte mit uns diesen ganzen Psalm lesen, dann sehen wir, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht, und wir wollen uns dann mit dem ganzen Psalm beschäftigen. Da ist der Text zum Mitlesen. Wer im Versteck des Höchsten wohnt, nächtigt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Burg und meine Feste, mein Gott, auf ihn traue ich. Denn er entreißt dich der Schlinge des Vogelstellers, der Pest des Verderbens. Mit seinen Schwingen deckt er dich, unter seinen Flügeln birgst du dich. Schild und Wehr ist seine Wahrheit. Du wirst nicht bangen vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Mögen 1000 fallen an deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, dich wird es nicht treffen. Anschauen wirst du es nur mit den Augen, sehen die Vergeltung der Frevler. Du, Herr, bist meine Burg. Du hast den Höchsten gesetzt dir zur Wohnung, dir wird kein Unheil begegnen, deinem Zelt keine Plage nahen. Denn er befiehlt seinen Engeln über dir, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, dass an keinen Stein du stößt deinen Fuß. Auf Löwe und Otter wirst du schreiten, Junglöwen und Schlangen niedertreten. Weil er an mir hängt, lasse ich ihn entrinnen. Rücke ihn hoch, denn er kennt meinen Namen. Er ruft mich, ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, reiße ihn heraus und verherrliche ihn. Ich sättige ihn mit Länge der Tage und lasse ihn schauen, mein Heil. Amen, das ist Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ich diesen Psalm gelesen habe, da ist mir vorgekommen, dass man von einem wunderschönen Vers mit einer wunderbaren Verheißung, dass Gott uns auf allen Wegen behüten wird, in die Realität dieses Lebens hinein katapultiert wird. Plötzlich lesen wir von dramatischen Gefahren, die uns umgeben. Da gibt es geheime Anschläge, wie des Vogelstellers, der eine Schlinge legt. Der Vogel weiß es nicht und tappt rein. Auch wir sind solchen Gefahren ausgesetzt. Da ist die Pest, unsichtbare Seuchen. Du siehst es nicht einmal, aber trägst vielleicht schon den tödlichen Virus in dir. Im Vers 5 ist die Rede vom Grauen der Nacht. Wer kennt das nicht, dass man in der Nacht aufwacht, negative Gedanken einen plagen, Ängste, auch Kinder, auch bei unseren Kindern haben wir das immer wieder erlebt, dass sie aufwachen in der Nacht und Angst haben. Und dieses Grauen der Nacht gibt es, aber es heißt, du wirst nicht bangen vor diesem Grauen der Nacht. Bereits oder in den Sprüchen dann heißt es auch, ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Dieses, dieses Wort gilt denen, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen, so lesen wir es. Ja, und ist die Nacht dann vorüber, dann fliegt am Tag der Pfeil, Krieg. Vers 6, noch einmal die Rede von der Pest und Seuchen. In Vers 8 lesen wir von dem Gericht Gottes über die Frevler, oder man könnte auch sagen über die Gottlosen. In Vers 13 lesen wir von Löwe und Otter, Junglöwen und Schlangen. Das sind tödliche Mächte, die es in dieser Welt gibt. Auch der Teufel wird als Löwe verglichen, dass er wie ein Löwe herumgeht und brüllt. Natürlich auch die Schlange ist ein Bild für den Teufel, tödliche und dämonische Mächte, die uns umgeben. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Fragt man sich da, was ist das für eine Welt, in der wir leben? Können wir in diese Welt überhaupt Kinder setzen? Das ist eine Frage, die man immer wieder mal hört, und es gibt nicht wenige Paare, die sagen, nein, das wäre verantwortungslos, Kinder in eine solch grausame Welt zu setzen. Wir als Kinder Gottes sagen, ja, weil Gott es uns so sagt und weil wir Gott haben, der inmitten dieser Welt da ist. Und wir dürfen unsere Kinder ihm anbefehlen, was wir auch heute gemacht haben. Aber ich denke, es wird schon klar, dass der Vers nicht, also dieser Segensvers, dass Gott uns auf allen Wegen behüten wird, nicht bedeutet, dass diese Gefahren nicht da sind, dass wir sie nicht miterleben, dass ein Kind sich nicht mit diesen Gefahren auseinandersetzen muss, sondern sie sind da, sind eine Realität. Und es wäre auch falsch, wenn Eltern ihren Kindern vor allen Dingen bewahren wollen und jede Kleinigkeit aus dem Weg räumen wollen. Das geht nicht. Auch sie müssen sich mit diesen Dingen beschäftigen und dürfen aber lernen, dass auch in ihrem Leben Gott mit ihnen ist. Also das ist dieses Schreckensszenario, so würde ich das beschreiben, dieser Welt. Und ich glaube nicht, dass dieser Text übertrieben ist. Wir brauchen nur die Nachrichten anschauen, die Zeitungen lesen. Es ist höchst dramatisch, was alles vor unseren Augen geschieht. Aber diesem Schrecken stehen gewaltige Verheißungen gegenüber. Und das wiegt das jetzt auf. Und das ist eigentlich das, wo der Text uns hinführen möchte, dass Gott in all diesen Gefahren da ist. Ich habe eine Übersetzung gewählt, die eher unüblich ist. Ich habe sie gefunden in einem Kommentar zu diesem Psalm. Und der erste Vers lautet, wer im Versteck des Höchsten wohnt, nächtigt im Schatten des Allmächtigen. Das ist sehr nahe am Grundtext. Und ein Versteck, das ist etwas, wo man sich hinein verkriecht. Und das ist so toll, dieses Versteck, dass man darin nächtigen kann. Also wir legen uns ja nur dort zum Schlaf nieder, wo wir eine gewisse Sicherheit haben. Wir wissen genau, in der Nacht, im Schlaf sind wir angreifbar. Und der Psalmschreiber, der sagt, der Gott ist wie ein Versteck. Dort kann ich wohnen und dort kann ich in Sicherheit nächtigen. Es gibt mir Ruhe und Sicherheit, so wie auch die Burg, von der dann auch die Rede ist. Es ist auch die Rede von diesen Schwingen, von diesen Flügeln. Und Jesus wendet ja das mal an, im Neuen Testament, wo er dann den Juden sagt, dass er gewollt hat, Gott hat gewollt, sie zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Dort ist Sicherheit, Wärme und Geborgenheit. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass an zwei Stellen dieses Psalms der Psalm in die Ich-Form springt. Das meiste im Psalm ist in einer Du-Form, in einer belehrenden Form geschrieben. Und zweimal springt der Psalm in die Ich-Form. Das erste Mal im Vers 2. Ich sage zu dem Herrn meine Burg und meine Feste. Mein Gott, auf ihn traue ich. Das heißt, diese Wahrheiten, die dieser Schreiber hier vor sich hat, sind für ihn nicht ein toter Buchstabe, nicht eine trockene biblische Belehrung. Sondern er sagt, ich glaube es. Ich sage zu dem Herrn, meine Burg und meine Feste, mein Gott, auf ihn traue ich. Und im Vers 9, das ist wahrscheinlich der Wendepunkt, du Herr bist meine Burg. Also mittendrin, wo diese ganzen Verheißungen ausgesprochen werden, sagt er, ja, ich glaube dran. Ich nehme diese Verheißungen für mich in Anspruch. Und es ist eine Aufforderung an uns, Geschwister, dass das, was die Bibel uns zusagt, dass wir das im Glauben annehmen. Dass es nicht nur eine Lehre ist, die man halt in einer Gemeinde, wenn man Christ ist, sagt, sondern ich glaube es. Und dann, ganz spannend, vom Vers 14 bis 16 noch einmal eine Ich-Form, aber das ist jetzt das Ich Gottes. Jetzt spricht Gott und zeigt uns, was er alles tut und wie seine Rettung aussieht. Und was mir da wichtig geworden ist, dass seine Rettung nicht nur ein Bewahren vor der Not ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ihr seid von irgendeiner schwierigen Situation, seid gerade noch davon gekommen, aber ihr seid erschöpft, ihr seid voller Angst, ihr seid vielleicht auch mittellos, weil ihr in dieser Gefahr irgendwas verloren habt. Es ist viel mehr. Gottes Rettung ist so, dass er uns entrinnen lässt, dass er uns antwortet in der Not, dass er uns herausreißt und dann heißt's, und ich verherrliche ihn. Also es ist nicht nur eine Rettung, gerade halt, dass man aus der Not rauskommt, sondern Gott will uns noch viel mehr geben. Er will uns verherrlichen. Das ist etwas, was im Neuen Testament aufgegriffen wird von Paulus, der sagt, dass wir bereits in Christus verherrlicht sind. Gott will uns sättigen mit Länge der Tage, mit einem langen Leben, mit einem vollen Leben. Und dann die Rede, und lasse ihn schauen, mein Heil, meine Rettung. Das ist Leben im umfassenden Sinn. Geschwister, und wir müssen, oder ich frage mich immer, wenn ich so einen Psalm lese, ja, wie schaut es bei mir aus? Ist das für mich Theorie oder ist das etwas, was ich in meinem Glaubensleben auch erleben kann? Erlebe ich die Geborgenheit, die Wärme bei Gott, dass ich mich verkrieche bei ihm? Und ich denke, jeder von uns muss sagen, nein, nicht immer erlebe ich das so. Es gibt Phasen, da fühle ich mich eigentlich nicht geborgen. Da fühle ich mich voller Unruhe. Ja, und da müssen wir uns fragen, was ist die Diskrepanz? Warum haben wir die Verheißungen Gottes und sie sind nicht Teil meines persönlichen Lebens? Ich denke, es gibt ganz viele Antworten drauf. Ich möchte aber nur eine uns vorlesen, auch aus einem Psalm, Psalm 62. Dieser Psalm ist von David. Dort sagt er, vertraut alle Zeit auf ihn, o Volk, auf Gott sollen wir. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und im nächsten Vers sagt er, nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne, auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Und damit möchte er sagen, David, wenn du dein Vertrauen auf Menschen setzt oder wenn du dein Vertrauen auf etwas Irdisches setzt, dann kann es passieren, dass du Unruhe und Verzweiflung spürst und nicht die Ruhe, die von Gott kommt. Es gibt in diesem Psalm aber auch Verse, oder zumindest einen Vers, wo ich sagen muss, den finde ich schwierig. Und zwar ist es der Vers 10, wo wir lesen, dir wird kein Unheil begegnen, deinem Zelt oder deiner Wohnung, könnte man sagen, keine Plage nahen. Und da fragen wir uns, wie passt das zusammen mit Christen, die unter Verfolgung leiden, mit Christen, die vielleicht sogar ihr Leben lassen müssen. Und darüber werden wir uns nächsten Sonntag beschäftigen. Nächsten Sonntag ist der Sonntag der verfolgten Kirche. Aber das ist eine Realität. Wie passt dieser Vers mit dieser Realität der Christenverfolgung zusammen? Aber auch wir selber haben Leid in unserem Leben, Schwierigkeiten in unserem Leben, Krankheit, was auch immer. Wie passt das zusammen? Und ich möchte dann später in der Predigt noch einmal darauf zurückkommen, weil es einfach eine sehr, sehr wichtige Frage ist. Jetzt aber möchte ich darauf hinweisen, dass das, was in grünen Lettern hier abgedruckt ist, etwas ist, was wir im Neuen Testament finden. Und zwar wird im Matthäusevangelium bei der Versuchung Jesu, wo der Teufel ihn versucht, wo der Teufel zu Jesus sagt, wirf dich runter von der Zinne des Tempels, sagt der Teufel zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab von dieser Zinne des Tempels, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die Grundaussage, was Jesus hier sagen möchte, ist völlig klar, wir können und wir dürfen nicht sagen, Gott schützt uns schon, wir können also mutwillig die Wege Gottes einfach so verlassen und das hätte keine Konsequenzen. Das möchte Jesus hier sagen. Wir müssen als Christen lernen, dass unsere Wege, auf denen Gott uns beschützt, immer mehr die Wege Gottes sind. Also dass Gottes Wege immer mehr zu unseren Wegen wären. Also das ist eine Grundaussage, aber wir lernen an dieser Stelle auch, dass der Teufel die Bibel in die Hand nimmt oder in den Mund nimmt, so muss ich sagen. Und so sehen wir hier, es ist nicht alles biblisch, was in der Bibel steht. Das klingt komisch, oder? Aber was Jesus sagen möchte ist, wenn du so einen Vers hörst, dann musst du dich schon fragen, wie ist dieser Vers gemeint im Kontext des gesamten der Gesamtbotschaft Gottes. Ich kann nicht einen Vers rausreißen und sagen, da steht's ja, das ist die Art und Weise, wie der Teufel die Bibel liest oder sie uns schmackhaft machen möchte. Ich möchte aber an dieser Stelle auf etwas ganz Wichtiges zu sprechen kommen. Wir haben also gesehen, der Teufel wendet diesen Psalm auf Jesus an. Und damit macht er aber etwas Richtiges. Und wir wissen, dass unzählige Stellen in den Psalmen von Jesus sprechen. Wir können also sagen, dass es neben dieser unmittelbaren Ebene des Schreibers dieses Psalms eine weitere Ebene gibt. Und diese weitere Ebene, die könnte man überschreiben als eine prophetische, messianische Ebene. Eine Ebene, in der wir von Jesus Christus lernen. Und das ist keine theologische Spitzfindigkeit, sondern Jesus sagt es selber. Jesus sagt den Emmaus-Jüngern, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Also es steht sehr, sehr viel in den Psalmen von Jesus. Und jeden Psalm, den wir lesen, können wir uns fragen, was lernen wir von Jesus in diesem Psalm? Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass das Psalmbuch das Buch des Alten Testamentes ist, das am häufigsten im Neuen Testament aufgegriffen wird. Es gibt, also ich habe da mal so eine Liste gemacht mit Hilfe von Hilfsmitteln, 106 Erwähnungen im Neuen Testament über die Psalmen, aus den Psalmen, direkte Zitate. Der Spitzenreiter ist Psalm 110, der wird 8-mal im Neuen Testament aufgegriffen. Lest den Psalm und dann wisst ihr warum. Es ist ein ganz zentraler Psalm. Nach dem Psalmen dann kommt der große Prophet Jesaja mit 105 Erwähnungen. Also so kann man auch die Bibel lesen, indem man Stellen zählt. Lasst uns die Psalmen lesen und uns fragen, was lernen wir von unserem Herrn Jesus? Mir ist zum Beispiel bewusst geworden, dass die Kreuzigung in den Evangelium extrem kurz und nüchtern beschrieben wird. Und ich meine, das gibt's doch nicht. Und dann müssen wir die Psalmen lesen. Dann lesen wir Psalm 22 und plötzlich sehen wir, dass dort das steht, was Jesus innerlich am Kreuz miterlebt hat, was er gefühlt hat, wie es ihm ergangen ist. Das erfahren wir nicht im Evangelium, das erfahren wir unter anderem im Psalm 22 und in vielen, vielen anderen Psalmen. Und wenn wir das lesen, dann wird uns Jesus immer lieber. Dann lernen wir seine Gedankenwelt kennen. Und es führt uns dazu, dass wir ihn lieben. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir die Psalmen lesen. Denn die Liebe zu Gott, die Liebe zu unserem Herrn ist das prägende und tragende Element unseres ganzen Christenlebens. Hier in diesem Psalm lernen wir von den Widerwärtigkeiten der Feinde Jesu, von diesen dämonischen Mächten, vom Teufel, der ihn versucht. Wir lernen davon, dass der Psalm sagt, du wirst niedertreten auf diese dämonischen Mächte. Und wir lesen davon, dass die Engel Jesus Christus dienen. Und es ist wirklich interessant im Neuen Testament und genau an der Stelle auch der Versuchung Jesu lesen wir, dass die Engel kamen und ihm gedient haben. Aber vorher hat Jesus dem Teufel widerstanden. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Dass die Engel da sind und uns beschützen, schließt nicht aus, dass wir dem Teufel Widerstand leisten müssen. Petrus sagt, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Naht euch aber Gott und er wird sich euch nahen. Und diese Dinge finden wir bereits in diesen Aussagen. Wir lernen Jesus kennen, der bei seinem Vater Ruhe sucht und findet. Wir lesen ja von Jesus im Evangelium, dass er die Nacht im Gebet Jesus hat die ganze Nacht zu seinem Vater gebetet. Und wir sehen, wie er sich birgt vor all dem Übel, das vor ihm steht. Das ist die zweite Ebene und eine sehr, sehr wichtige Ebene, wenn wir die Psalmen lesen. Jetzt kommen wir zu einer dritten Ebene des Psalmbuchs. Also wie gesagt, die erste Ebene, die unmittelbare Bedeutung für den Schreiber, der uns Verheißungen gibt. Die zweite Ebene, die prophetische messianische Ebene, und jetzt kommen wir auf eine dritte Ebene zu sprechen, und das ist die Ebene für uns als Gläubige. Für uns, die wir in Christus sind. Also Paulus verwendet ja immer wieder dieses Wort, dass wir in Christus sind. Und damit möchte er sagen, dass wir durch den Glauben Teil von Christus geworden sind. Das bedeutet aber auch, dass was Christus erlebt hat, auch wir zum Teil auch mit erleben oder erleben müssen. Ich habe zu Beginn die Frage oder vorher die Frage aufgeworfen, dieser Vers 10, wie können wir den deuten? Leid, Verfolgung und so weiter. Und ich denke, wir haben auf dieser dritten Ebene und im Psalm selber einige Anhaltspunkte, wie wir diese Aussage deuten können. In den Versen 7 und 8 ist die Rede vom endzeitlichen Gericht Gottes. 1000 fallen an deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten. Dich wird es nicht treffen. Anschauen wirst du es nur mit den Augen sehen, die Vergeltung der Frevler oder der Gottlosen. Das ist ein Hinweis auf das letzte Gericht. Und wir werden dieses Gericht miterleben, aber nicht als Verurteilte, sondern als Gerettete werden wir es mit den Augen sehen. Das heißt, diese Verse geben uns bereits einen Hinweis auf das letzte Gericht, das kommen wird. Und der Vers 13, der von diesen dämonischen, teuflischen Mächten spricht, auch das ist etwas, was uns betrifft und wo wir das Gebot haben, wie ich vorhin sagte, von Petrus, widersteht dem Teufel. Diese Mächte sind besiegt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er brüllt, aber er hat nicht mehr die Macht. Der Tod ist besiegt. Der Teufel ist besiegt. Jesus Christus ist auferstanden. Und wenn auch unsere Brüder und Schwestern in anderen Teilen der Welt bis aufs Blut verfolgt werden, teilweise ihr Leben lassen müssen, dann wissen wir, dass das ewige Heil ihnen nicht zu nehmen ist. Sie sind geborgen in diesem ewigen Heil, und es ist auch wirklich spannend zu hören, was wir oft für Botschaften von Christen bekommen, die unter Verfolgung sind. Sie sagen, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir ausharren und ein Zeugnis sind für Christus. Das finde ich spannend, ich kann mir das schwer vorstellen. Übrigens, Leid für den Gläubigen ist nicht etwas, was es erst im Neuen Testament gibt. Wir haben ja oft so in unserem Denken die Gleichung, im Alten Testament haben wir irdische Verheißungen, im Neuen Testament haben wir himmlische Verheißungen, und deswegen sind hier in diesem Psalm halt einfach irdische Verheißungen für einen alttestamentlich Gläubigen. Wenn wir aber den Hebräerbrief lesen und diese Glaubenshelden, dann sind es lauter alttestamentliche Helden. Und wir lesen von ihnen, dass einige den Sieg davongetragen haben, wie Simson, Jephthah, David und so weiter. Und dann wechselt der Schreiber und sagt, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen. Und Höhlen und den Klüften der Erde. Also auch im Alten Testament haben die Gläubigen das erleben müssen, dass sie bedrängt werden. Und dann heißt es, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Eine bessere Verheißung, eine ewige Ruhe bei Gott. Also das heißt, dieser Vers 10 kann uns helfen, bereits diese Ewigkeitsperspektive dieses Psalmes, die Anwendung für uns als Gläubige dass sie uns nahe kommt. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben unsere Reise mit diesem Psalm begonnen, mit der Einsegnung, indem wir Elias dem Schutz Gottes anbefohlen haben, indem wir darum, indem gebetet wurde, dass Gott ihn bewahren möge, dass Gott ihn aber auch sich offenbart, dass er die Wege Gottes kennenlernt, dass er gläubig werden darf. Wir haben eine zweite Ebene kennengelernt, Christus in den Psalmen. Und das ist eine ganz wichtige Ebene, eine kostbare Ebene. Und wir haben eine dritte Ebene kennengelernt, die Anwendung für uns Gläubige. Und das ist nicht eine Vertröstung auf die Ewigkeit, denn wir dürfen viele dieser Verheißungen auch im Hier und Jetzt erleben. Das heißt, die Frage, die ich gestellt habe, erlebst du diese Geborgenheit bei Gott? Die bleibt. Denn wir sollen die Geborgenheit bei Gott erleben. Aber in der letzten Konsequenz ist es eine Verheißung für die Ewigkeit. Und ich möchte schließen mit dem Heidelberger Katechismus. Das ist ein Lehrstück, das im Zuge der Reformation entstanden ist. Und die erste Frage, die Katechismen sind immer mit Fragen und Antworten, das ist so der Aufbau dieser Katechismen. Die erste Frage lautet, was ist denn einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist denn einziger Trost im Leben und im Sterben? Und ich denke, diese Frage spiegelt genau das wider, was wir in dem Psalm kennengelernt haben. Dass Gott da ist, dass wir uns bei ihm bergen dürfen, dass die Gewalt des Teufels gebrochen ist und auch wenn wir Stürme erleben, wir dürfen uns bei Gott bergen und in letzter Konsequenz dürfen wir uns darauf freuen, in alle Ewigkeit die Rettung, das Heil Gottes erleben zu dürfen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein reiches Wort. Immer wieder neu staune ich, was da alles drinsteckt. Ich bete für jeden von uns, dass wir wachsen in der Erkenntnis deiner selbst, wachsen in der Erkenntnis der Liebe Christi. Herr, sie ist es, die uns trägt. Sie führt und leitet uns. Und wir danken dir, dass wir bei allen Stürmen, Herr, uns bei dir bergen dürfen. In deiner Wohnung, bei dir, wie in einer Wohnung sein dürfen, wo wir in Ruhe schlafen können. Amen.